Das, als ich den Titel bekommen habe, da muss ich doch länger überlegen, worüber ich hier eigentlich sprechen soll, weil im Gegensatz zu meiner Vorrednerin das Endothel jetzt nicht so das große Gebiet meiner wissenschaftlichen Bemühungen ist, aber der Rest. Und ich habe eigentlich recht schnell entschieden, dass ich damit anfange, über den ersten Toten meiner medizinischen Karriere zu sprechen, bei dem etwas nicht so gut gelaufen ist. Da war ich ganz frischer Assistent, irgendwie ein paar Wochen im Job, und was man dann macht als Anästhesist ist, man muss Patienten prämedizieren. Das war kurz vor Weihnachten, 64 Jahre alt, hatte in seinen 50er Jahren schon vierfach Cabbage bekommen, 12 Jahre später einen Hauptstamm durchgestentet bekommen mit dem Ferrari der kardiologischen Interventionen, Drug-Eluting Stents. Das war ganz neu, das war ganz frisch und das war die Lösung für alles. Anderthalb Jahre später Pankreatitis bei Gallenstein und darauf dann auch wieder ein Enstemie. Und man hat gesagt, okay, wir müssen diesen doch recht zügig operieren, weil die nächste Pankreatitis, die macht dem die Lichter aus. Und hat dann in Rücksprache mit den Kardiologen 6 Wochen gewartet und dann auch die doppelt antithrombozytäre Medikation pausiert, um den operieren zu können in einer offenen Galle. Das war mir schon so ein bisschen komisch. Ich habe dann das an die Oberärzte weitergegeben, 3 Oberärzte involviert, die haben mir einen Vogel gezeigt. Also das ist kein Problem. Wenn der ein bisschen blutet, der ist so krank, dann ist der tot. Ja. Und wir wissen alle, was eigentlich passierte, war am Ende auch wirklich tot. Hat gar nicht mehr bis zur Nachblutung gereicht, weil er hat eine Stentthrombose bekommen. Vorderwand stand, der ist nicht mehr erfolgreich reanimiert worden können. Und das Ganze hat man ja erst im Verlauf aufgrund dieser Case Reports verstanden, die dann einfach kamen, die Kardiologen auch nicht so auf dem Zettel hatten. Weil wenn man bei einem Drug-Eluting Stent die antithrombozytäre Medikation pausiert, dann haben diese Stents das Problem, dass sie viel langsamer mit Endothel überwachsen werden. Also die Reendothelisierung dauert sehr viel länger, weil das Chemotherapeutikum, was da verbaut ist, nicht nur die Restenose natürlich hemmt, sondern auch die Reendothelisierung. Ja, die müssten also deutlich länger doppelt antithrombozytär behandelt werden, mindestens ein Jahr. Man musste bei den alten Generationen wahrscheinlich sogar lebenslang. Ja, mittlerweile gibt es ja viele neuere Aspekte, aber das ist zum Beispiel ein Therapieverfahren, was ja die Relevanz des Endothels fürs Überleben wirklich zeigt. Ja. So sieht unsere Intensivstation, unsere Intensivmedizin heutzutage aus. Katheterschläuche, Pumpenpharmaka haben wir ja gestern auch schon gehört. Patient liegt dazwischen den Datenlieferungen oder den Maschinen. Und was wir heutzutage halt sehr viel machen, all die Medikamente, die wir geben, geben wir über Infusionspumpen, über zentrale Venenkatheter. Und das ist auch schon recht alt, ja, auch hochrangig publiziert. Man ist mal hingegangen, hat bei Intensivpatienten geschaut. 100 Intensivpatienten halte ich einen Sonografiekopf drauf. Wie viele davon haben eine Thrombose? Ein Drittel haben tiefe Venenthrombosen, davon sind 15% durch den ZVK. Eine andere Studie, eigentlich nicht mit Fokus auf die Thrombosen, haben hier femorale Subclavia-Katheter verglichen. Multicenter aus Frankreich, sonografische kontrolliert, ob es da Thrombosen gab. 12% dieser Patienten hatten ZVK-assoziierte Thrombosen, 9% waren mit dem Femoralkatheter vergesellschaftet, 3% mit dem Subclavia-Katheter. Das ist eigentlich die größte und beste Studie, auch wieder aus Frankreich, Multicenter RCT, über 2500 Patienten aus dem Jahr 2015. Das waren alles dann Leute, die hatten mindestens 50 ZVKs gelegt pro Insertionsseite, also Subclavia, Jugular oder Femoral. Und hat man dann auch wirklich randomisiert gemacht, 1:1:1. Man sieht, Subclavia-Katheter hatten die meisten mechanischen Komplikationen, nicht verwunderlich. Femoralkatheter die meisten thrombotischen Komplikationen. Ne? Das sind noch die Bloodstream-Infections darunter. Aber im Schnitt 1% der Katheter, auch wenn es erfahrene Leute machen, von allen Patienten, die man so trifft, die haben eine Thrombose. Das Bild haben wir auch gestern schon mal gesehen. Die erste ECMO aus dem Jahr 71, habe ich gelernt, war 72 publiziert. Im Prinzip sieht es nicht viel anders aus, was wir heute 50 Jahre später machen. Ja, Katheterschläuche, Pumpen, Pharmaka. Ist nur alles viel hübscher. Wir können es hinter einer Holzvertäfelung verstecken, die Beatmungsgeräte. Die ECMO ist mittlerweile so groß und schwer wie eine Kiste Bier oder noch weniger. Ja. Aber am Ende bleibt es weniger. Das stimmt, deutlich handlicher. Am Ende bleibt es, man braucht halt diese Maschine und braucht 2 große Katheter. Wenn man VV-ECMO fährt, braucht man 2 ganz große ZVKs. Machen die Thrombosen, da gibt es eine recht neue Arbeit von Parsi, auch wieder Frankreich. Die Franzosen sind in der ECMO-Forschung ziemlich weit vorne. Allerdings ein Single-Center, retrospektiv. Die hatten 105 Patienten, bei denen sie nach Weaning der ECMO innerhalb von 4 Tagen CT hatten. 4 Tage Weaning nach ECMO CT und das haben sie dann fokussiert darauf analysiert, haben die Patienten irgendwo in ihrem Gefäßsystem eine Thrombose. Das waren sogar CTAs. Klassiker, 3/4 der ECMOs waren femorojugular kanuliert, die anderen femorofemoral und man sieht, 70% in beiden Gruppen hatten eine tiefe Venenthrombose von diesen Patienten. Also 2 von 3 Patienten oder mehr als 2 von 3 Patienten. Die femorofemoral kanulierten in der Tat bei der femoralen Vene. Und die femoral jugular assoziierten Thrombosen, da hatten 37% nur am jugulären Kanülierungsstellen Thrombose. Ein Viertel hatte an der femoralen Kanülierungsstelle eine Thrombose und dann ja, 37% nochmal an beiden Stellen. Das heißt, wir hatten auch hier quasi über 60% der Patienten, gerade in dem femoralen Stromgebiet, Thrombosen, die durch den Katheter verursacht worden sind. Gut, das sind die beiden, die ersten ECMO gebaut haben. Es ist Warren Staple hier und Ted Kolobov. Die wollten eigentlich eine Plazenta bauen. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Es war ein Kollateralschaden, dass der Oxygenierer rausgekommen ist. Schlussendlich hat Staple dann, haben wir auch gestern gehört, den ersten ECMO-Trial gefahren und das war ziemlich ernüchternend. Der Gasaustausch war super mit der ECMO, aber die Patienten waren nach 12, 13 Tagen mit oder ohne ECMO tot, zu 90%. Es hatte keinen Effekt. Aber, und das macht einen guten Arzt, einen guten Forscher aus, der hat sich natürlich gefragt, okay, ich habe das Problem eigentlich gelöst fürs ARDS, also Gasaustausch ist gut, aber die sterben mir trotzdem. Er hat schnell erkannt, dass diese Patienten Probleme hatten, dass die, die nicht überlebt haben, immer ein Problem mit dem rechten Herzen entwickeln, beziehungsweise einen pulmonalen Hochdruck. Das war irgendwie so eine Beobachtung. Er hat sich dann darauf beschränkt, okay, wie kann ich diesen pulmonalen Hochdruck bearbeiten oder therapieren? Und da kommt man gleichzeitig in den Bereich von diesen drei Menschen, die zeitgleich am Endothel geforscht haben. Ja. Das erste war Robert Furchgott, der hat, das haben wir auch heute gehört, Acetylcholin auf Gefäße drauf tropfen lassen. Die haben sich relaxiert. Wenn er die Endothelzellen abgeschiffert hat, dann war diese Relaxation weg. Das heißt, ganz schlau hat er gefolgert, es kommt irgendwas aus dem Endothel, was dafür verantwortlich ist, dass die glatte Muskelzelle relaxiert. Hat es Endothelial-Derived Relaxing Factor genannt. Und Luis Ignaro aus Los Angeles hat dann gefunden, dass dieser Endothelial-Derived Relaxing Factor zu einer Zyklo-GMP-Erhöhung in der glatten Muskelzelle führt und damit diese Zelle zum Relaxieren bringt. Unabhängig daran hat Farid Murad an Nitroglycerin gearbeitet, 100 Jahre nach Alfred Nobel, am Endothel hat gesehen, Nitroglycerin zerfällt in CO2, H2O und das Stickstoffmonoxid. Und dieses Stickstoffmonoxid, das führt auch zu einer Zyklo-GMP-Erhöhung in der glatten Muskelzelle. Und dann kam Salvator Moncada, der hat gesehen, dass die beiden genau das Gleiche sind. Eigentlich die wichtigste Erkenntnis fehlt nur auf dem Bild, weil es gibt einen Nobelpreis nur für 4 Leute. Das war einer der größten Skandale der Neuzeit für die Nobelpreisvergabe. In den 90ern waren es vor allem Amerikaner und Briten, die den Nobelpreis bekommen haben. Das sind alle drei und Moncada war aus Honduras. Wie auch immer, endogene NO-Synthase, das ist wichtig. Das haben wir eben gehört aus der NO-Synthase 3. Produziert aus der essentiellen Aminosäure L-Arginin Stickstoffmonoxid und das diffundiert in die glatte Muskelzelle und dann angetrieben über die lösliche Guanylylcyclase führt zu dieser Zyklo-GMP-Erhöhung. Und die triggert wieder Proteinkinasen, die, und das haben wir in einem weiteren Vortrag gehört, dafür verantwortlich sind, dass der Ausstrom von Calcium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum gehemmt wird, die Myosinketten schlechter binden und der Calcium-Einstrom in die Zelle gehemmt wird, sodass wir also eine Relaxierung bekommen. Das ist ganz interessant gewesen damals, weil bis dato galt Stickstoffmonoxid als toxische Substanz, als Noxa. Und offenbar hat es gerade in unserem physiologischen Stoffwechsel eine immens hohe Bedeutung. Und wie kamen wir zum Stickstoffmonoxid? Naja, wir wollten eigentlich den pulmonalen Hochdruck bearbeiten beziehungsweise den pulmonalen Widerstand senken. Da hat man lange mit Nitroglycerin gearbeitet. Das hat auch funktioniert für den pulmonalen Druck, aber es hat halt gleichzeitig den systemischen Druck auch runtergemacht. Deshalb haben die Patienten, die ja gleichzeitig im septischen Schock waren, davon nicht profitiert. Und Warren Staple war Anästhesist, der hat sich gesagt, naja, NO ist ein Gas, lass ich es doch einfach inhalieren. Und das war der Schlüssel, ja, da kommt es nicht genau da an, wo es hin muss, aus dem Alveolus direkt an die glatte Muskelzelle, kann dort arbeiten. Und das war das Schlüsselexperiment. Er hat bei Schafen quasi pulmonalarteriellen Druck erhöht, indem er den NO3-Synthase gehemmt hat, hat die tracheotomiert, NO reingedreht und sieht hier, okay, der pulmonale Hochdruck, der sinkt, also der Pulmonaldruck sinkt und gleichzeitig bleibt mein Systemdruck gleich. Das war ein ziemlicher Durchbruch für ein neues Medikament. Allerdings ist das ja ein ziemlich kontrovers diskutiertes Medikament. Dosis macht das Gift, hat viele Nebeneffekte und das einer der wichtigen Effekte, die dann auch fürs Endothel wichtig werden, die versteht man dann, wenn man einem bewusst ist, dass Stickstoff ein Proton mehr hat als Kohlenstoff. Stickstoffmonoxid ist quasi der große Bruder vom Kohlenstoffmonoxid und da wissen wir alle, was das gerade in unserem Körper anstellt. Es hat nämlich eine hohe Affinität zu Hämoglobin. Und das Gleiche ist für das Stickstoffmonoxid auch der Fall, beziehungsweise konkreter zu unserem Hämolekül, von dem es ja 4 Stück pro Globulinmolekül gibt. NO-Deoxygenierungsreaktion, es entsteht Methemoglobin, aber was vor allem wichtig ist, es bindet hier sehr fest an das Hämoglobin. Das ist nicht so ein großes Problem, wenn das Hämoglobin im Erythrozyten durch die Membran umschlossen ist. Dann gibt es Enzymsysteme, die dann diese Bindung wieder auflösen, das NO weiter transportieren an die Globinketten und das Hämoglobin wieder für Sauerstoff bindbar machen. Aber es wird zum Problem, wenn Hämoglobin frei wird. Und das ist etwas, was passieren kann, wenn es im Gefäßsystem zu einer Hämolyse kommt. Da wird Hämoglobin frei und bindet extrem stark an das NO, fängt das weg vom Gefäßendothel und wird dann weiter transportiert. Und das heißt, es kommt zur Muskelkontraktion, ja, weil wir viel weniger NO hier haben in dem Gefäßabschnitt. Und das kann man zum Beispiel mal in einem Mausmodell nachweisen. Ja, man kann der Maus hohe Hämoglobinkonzentrationen spritzen und die führen dazu, dass man im Vergleich zu einem normalen Blut, was man intravenös der Maus spritzt, keinerlei Blutdruckveränderung hat, hier durch die Hypertension, insbesondere in der ersten Stunde nach Applikation des tetramären Hämoglobins erzielt. Und wenn man dann Mäuse nimmt, bei denen man die NOS3-Knockout outknockt, also quasi die Synthese von NO stört, dann kann man beweisen, dass das in der Tat mit dem NO-Stoffwechsel zu tun hat, nämlich Mäuse, die kein NO produzieren können, die haben per se schon Hypertonus, aber wenn man denen nochmals Hämoglobin dazugibt, kommt es nicht zu einer Blutdruckantwort, also freies Hämoglobin dazu. Das heißt, das war im Prinzip der Beweis, dass dieser NO-Stoffwechsel und die Vasokonstriktion, die durch das Hämoglobin ausgelöst wird, zusammenhängen. Jetzt fragt man sich, ist das eigentlich relevant mit der Hämolyse? Wir denken mal Hämolyse immer an hämolytische Erkrankungen wie Sichelzellanämie oder die Malaria, Thalassämien. Aber im Prinzip jede Sepsis, jedes ADS geht mit einer supranormalen Konzentration an freiem Hämoglobin einher. Das ist einem häufig nicht so bewusst. Und das Ganze wird dann interessant, wenn wir bedenken, dass viele unserer Therapieverfahren natürlich auch nochmal Hämolyse auslösen. Ja? ECMO, HLM, das sind Erythrozyten-Schreddermaschinen und die Bluttransfusion, das ist in den letzten Jahren auch ein bisschen in den Fokus geraten. Das NO-Scavenging des freien Hämoglobins ist nämlich gerade dann relevant, wenn wir uns bedenken, dass wir mit alten Blutkonserven arbeiten. Wir können Blut hier in Europa 42 Tage lagern und die Erythrozyten, die 42 Tage da im Kühlschrank sitzen, die werden ja nicht munterer. Die Membranstabilität nimmt ab und sukzessive, die altern ja auch, Erythrozyten leben 180 Tage und sukzessive gehen einige zugrunde und setzen dann Hämoglobin in die Plasmaüberstandslösung dieses Erythrozytenkonzentrates frei. Das sieht man hier. Und das ist gleichzeitig in der Lage, dieses freie Hämoglobin Stickstoffmonoxid zu binden. Ja, man kann Stickstoffmonoxid nicht direkt messen. Man macht das immer indirekt, indem man eine Lösung mit einer definierten NO-Konzentration hat, in die man dann seine zu messende Probe reingibt und dann damit misst, wie viel von dem Stickstoffmonoxid verbraucht wird. Das alte Blut ist für uns Intensivmediziner recht relevant, weil die Blutbank ist ja nicht dumm. Die sagt, okay, alles das, was wir bestellen, das läuft in den Patienten rein. Das ist anders im OP, wenn man jetzt eine Hüfte operieren möchte. Kann sein, dass es blutet, man braucht es, aber häufig ist ja so, man braucht es nicht. Das heißt, man kann es dann wiederverwenden und für einen anderen Patienten einkreuzen. Aber im Prinzip sind wir Intensivmediziner damit gebeutelt, dass wir immer halt das Älteste, was die gerade im Kühlschrank haben, haben. Das ist meistens nicht super alt, weil wir haben nicht so viele Spender, sodass es meistens 3 Wochen alt ist. Das hat dann Colin Koch, die hat das Ganze ins Rollen gebracht mit kardiochirurgischen Patienten, egal, die größer oder kleiner 14 Tage gelagert worden waren, hat einen deutlichen Mortalitätsunterschied gesehen. Also die Patienten, die Blutkonserven bekommen haben, die länger als 14 Tage gelagert wurden, die hatten deutlich geringere Chance zu überleben. Das war eine retrospektive Arbeit und die hat natürlich getriggert, dass dann 4 große Arbeiten in den letzten Jahren, beziehungsweise ist jetzt auch schon mittlerweile wieder 5 Jahre her, aufgelegt wurden in kardiochirurgischen Patienten, in allgemein intensivmedizinischen Patienten, operativen Patienten. Die haben alle gezeigt, es macht keinen Unterschied, ob man jetzt frisches oder altes Blut gibt. Über das Gros der Intensivpatienten verteilt. Es gibt viele Limitationen mit diesen Arbeiten, die haben vor allem nicht geguckt, nach wirklich altem Blut, das meiste alte Blut war so 3-4 Wochen alt, aber es sei mal dahingestellt. Das Gros der Intensivpatienten, die haben so viele andere Probleme, da macht das bisschen Hämoglobin auch nicht mehr so viel Ärger, aber wir arbeiten uns ja immer weiterhin in eine patientenindividualisierte Therapie und da könnte es ja schon den einen oder anderen geben, für den das möglicherweise relevant ist, das Problem mit dem alten EK oder vor allem mit dem freien Hämoglobin. Das ist jetzt wieder ein Schafmodell. Man muss dazu wissen, Schafe, die haben, was die pulmonale Strombahn angeht, sind sie den Menschen sehr ähnlich. Deshalb nimmt man die sehr, sehr gerne, um die pulmonale Strombahn zu untersuchen. Das war hier eine Transfusion von einem alten EK, stored, rote Blutzellen, in Schaf rein. Und da sieht man hier sehr schön, das freie Hämoglobin, was auch angestiegen ist, führt dazu, dass der pulmonale Arteriodruck hochgeht. Das war nicht der Fall, wenn man ihnen frisches, also fresh RBC gegeben hat. Und zwar auch nicht der Fall, wenn man ihnen zusätzlich die Schafe NO hat atmen lassen. Also man konnte mit NO, hat man quasi eine Therapie, um diesen Blutdruckanstieg zu verhindern im systemischen Kreislauf. Im Übrigen sind das Konzentrationen, die auch für den Menschen relevant sind. Die Hämoglobin-Konzentrationen, die wir im systemischen Kreislauf haben, in dieser Höhe sind eher nicht relevant, dass sie da signifikante Veränderungen in unseren Blutdruckwerten verursachen sollten. Gut, Barrett hat ein paar Jahre später das Ganze dann im Menschen durchprobiert, hat adipöse Patienten 40 Tage altes Blut gegeben, hat einen Echoschallkopf draufgehalten, hat auch hier gesehen, okay, die haben einen gesteigerten Pulmonalarteriendruck im Vergleich zu denen, die nur 3 Tage altes Blut bekommen haben. Hat man die zusätzlich ein O atmen lassen, war dieser Effekt weg, beziehungsweise komplett nihiliert. Hat extra die Adipösen genommen, weil das haben wir eben ja auch gehört, weil die haben ein deutlich sensibleres Endothel aufgrund ihrer endothelialen Dysfunktion. Und deshalb haben sie halt auf die Hämoglobinwerte, die sie haben, mit einem viel attraktiveren Blutdruckanstieg reagiert. Eine zweite Arbeit, relativ klein, 50 Patienten im Herz-OP. Ja, ich hatte eben gesagt, Erythrozyten-Schreddermaschinen, die HAL-M, die haben sich mal angeguckt, Doppelklappenersätze mit Bypass, die durchaus eine lange Bypasszeit haben, haben die Kohorte an der 50. Perzentile getrennt, haben geschaut, okay, die eine Bypasszeit hatten von größer gleich 140 Minuten, die kleiner gleich 140 Minuten hatten, und haben die Plasma-Hämoglobin-Werte gemessen. Und in den ersten Stunden nach dem Bypass sind die bei denen, die eine lange Bypasszeit hatten, deutlich erhöht im Vergleich zu denen, die eher eine kürzere, wobei 140 Minuten ist auch schon jetzt nicht so ganz kurz, kürzere Zeit hatten. Und dieses Hämoglobin, was da frei war, war auch in der Lage, Stickstoffmonoxid zu konsumieren. So. Und dann hat man sich einmal angeguckt, wie sieht das denn aus mit unseren pulmonalvenösen Widerständen und mit unseren systemischen Widerständen. Hat das mit der Regressionsanalyse auch noch statistisch schön gemacht, und natürlich kommt das raus, was man sehen möchte. Also die Patienten, die höhere Hämoglobinwerte hatten, kamen auch mit höheren pulmonalen Widerständen und auch mit ein bisschen höheren pulmonalarteriellen Druck aus dem Saal. Die hatten alle einen Schwann-Ganz-Katheter-Intus, und das ist über die Zeit dann auch abgefallen. Ja, das Gleiche gilt für den Systemdruck in den Patientinnen und Patienten, die wenig freies Hämoglobin hatten, da war dieser Effekt nicht wirklich nachweisbar. Gehen einmal noch zur Physiologie zurück. Die Hämolyse und die NO-Geschichte mit der Vasokonstriktion ist nur ein Teil des Ganzen. Hämoglobin im Gefäßsystem wirkt auch auf diese Arten und Weisen. Ja, immer kann man jetzt auch ein großes Buch aufmachen, aber was ganz wichtig ist, unser Körper hat noch 2 weitere Proteine, die ihn vor der Hämolyse schützen können, nämlich das Haptoglobin, das hat man vielleicht schon mal gehört, und das Hämopexin. Haptoglobin ist in der Lage, das freie Hämoglobin zu binden, Hämopexin bindet das freie Häm. Und das sind Hämopexin-Häm-Bindung ist eine der stärksten Proteinbindungen, die es im menschlichen Körper gibt. Und diese beiden Proteine sind in ihrer Molekülstruktur über all die Jahrtausende der menschlichen Evolution ziemlich konserviert. Das spricht dafür, dass sie relativ wichtig sein könnte. Ne? Man denkt, dass die Hämolyse auch einen enormen Evolutionsdruck auf den Menschen ausgeübt hat. Also Malaria war eine Möglichkeit, aber das sind so Aspekte, die dafür sprechen, dass das gar nicht mal so unwichtig war, dass man die Hämolyse im Menschen unter Kontrolle hält. Ich hatte eben schon gesagt, dass man, wenn man eine Maus Hämoglobin spritzt, die mit einer Blutdruckantwort reagiert. Und natürlich liegt es nahe zu überlegen, wenn wir schon 2 endogene Proteine haben, können wir die vielleicht ja auch medikamentös mal einsetzen und überlegen, ob das einen Benefit hat für diese unerwünschten Reaktionen, die das Hämoglobin, das freie Hämoglobin macht. Dann habe ich der Maus einmal freies Hämoglobin gespritzt plus Haptoglobin oder Hämopexin. Hämopexin war jetzt nicht so wirklich effektiv, aber mit der Gabe von Haptoglobin waren wir in der Lage, diese Blutdruckantwort zu verhindern. Das heißt, wir haben endogenen Protein, was in Situationen, wo wir überschießendes freies Hämoglobin haben, möglicherweise therapeutisch einsetzbar sein kann. Was nur sehr interessant war, nachdem man hier nach einer Stunde mal den Mäusen das Plasma abgenommen hat, hat man gesehen, die 3 hier, die hatten alle Hämoglobin bekommen, aber die noch zusätzlich Haptoglobin bekommen hatten, da war das Plasma deutlich roter. Und es gibt, das sieht man auch hier, also die hatten deutlich mehr Hämoglobin auch noch an Bord. Das Haptoglobin war offenbar in der Lage, dieses Hämoglobin im Plasma zurückzuhalten. Und das Hämoglobin war weiterhin in der Lage, Stickstoffmonoxid zu binden. Ja, und da macht die ganze Sache irgendwie objektiv jetzt erstmal keinen Sinn mehr. Das kann weiter Stickstoffmonoxid binden. Wir haben viel Hämoglobin da drin, aber wir haben trotzdem eine abgeschwächte Blutdruckantwort. Jetzt muss man sich einmal fragen, woran das liegt. Scher hat das Ganze in der Ratte durchdekliniert, hat auch gesehen, okay, Hämoglobin rein, Blutdruckantwort, Hämoglobin plus Haptoglobin ist diese Blutdruckantwort vermindert. Und dann hat er das Hämoglobin mit einer kleinen Sonde getaggt und konnte das dann in der Immunfluoreszenz färben, hat gesehen, hier an Koronararterien Wenn es nur Hämoglobin alleine gab, dann ist dieses Hämoglobin in Kontakt getreten mit den subendothelialen Strukturen. Hat sich da zum Teil eingelagert, aber es spricht ja sehr dafür, dass es hier mit dem NO das weggefangen hat. Während die Ratten, die Hämoglobin plus Haptoglobin erhielten, da war das ziemlich blande hier, die Koronararterie. Das heißt, die Theorie ist, das Haptoglobin formt aus dem Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex einen so großen Komplex, dass der gar nicht in die Nähe vom Endothel kommt und dass er einfach da weggehalten wird und dass er gar nicht mit dem NO, was am endothelialen Schranke ist, da interagieren kann. Das Zweite, das haben wir gehört, es gibt einige Bereiche des menschlichen Körpers, da ist das Endothel nicht komplett dicht, zum Beispiel in der Niere, da muss es durchlässig sein, um Nanopartikel 40 bis 70 Nanometer groß durchlassen zu können. Und das freie Hämoglobin ist so klein, dass es dadurch durchschlüpfen kann. Es wird, das kennen wir auch aus der klinischen Praxis, wenn wir lange Bypasszeiten haben mit hohen freien Hämoglobinwerten, da kommen die Patienten häufiger mal aus dem Saal, da ist der Urin recht rot. Das wird also filtriert. Hämoglobin, freies Hämoglobin kann auf zwei Arten aus dem Körper raus, sehr schnell über die Niere, einfach rausfiltriert, oder sonst langsam mit dem Haptoglobin über die Leber. Muss man sich fragen, ist das vielleicht auch ein Problem? Wir gehen nochmal zurück ins Tier. Beck hat in einem Meerschweinchen, das hat sehr, sehr sensible Nieren, hat mal eine Austauschtransfusion gemacht mit altem und neuem Blut. Und wenn man sich diese Niere so anguckt, dann fragt man sich, okay, das sieht nicht so gesund aus. Das Ganze mal ein bisschen klinisch orientierter gemacht. In der Maus wieder ein typisches Modell, hämorrhagischer Schock für 2 Stunden, 35 Millimeter G und dann entweder altes oder frisches Blut als Massivtransfusion obendrauf. Mäuse sind ja recht stabile Tiere, die leben dann auch fröhlich mehrere Tage weiter. Dann kann man bei denen auch 24-Stunden-Urin sammeln und der 24-Stunden-Urin nach dem alten Blut sieht so aus. Das ist alles jetzt nicht frisches Blut, es ist oxidiert, deshalb ist das so dunkel. Wenn man den jetzt noch zusätzlich zum alten Blut Haptoglobin dazu gibt, dann sieht der Urin so aus. Und das stützt so ein bisschen unsere Theorie, dass das Haptoglobin so einen großen Komplex formt, dass das Hämoglobin einfach nicht raus kann aus dem Körper durch die Niere und gleichzeitig halt aus den Strukturen weggehalten wird. Das ist noch nicht wirklich bewiesen, aber diese beiden Arbeiten sind doch dann sehr, sehr suggestiv. Das alles ist im Tiermodell. Wir fragen uns natürlich, ist das Ganze mit der Hämolyse und den Aspekten, die da arbeiten, relevant für den Menschen. Wir haben einmal angeguckt, VV-ECMO-Patienten über 10 Jahre noch vor Covid, 450. Wie sieht es denn da aus mit dem freien Hämoglobin und der Relevanz für das Outcome? Wir hatten 273, die hatten vor ECMO-Anlage schon Haptoglobin und Hämoglobin gemessen bekommen. Das war ganz schön, weil man da diesen ganzen Seiteffekt durch die ECMO und die ganze Therapie da rausrechnen kann. Haben 3 Gruppen mit einer Sensitivitäts-Spezifitätsanalyse definiert. Niedrige Konzentration, moderate Konzentration, hohe Konzentration. Wenn man in die ELSO-Guidelines reinguckt, heißt es im Übrigen, hohe Konzentration ist ab 100 Milligramm pro Deziliter oder 2 Tage über 50. Also es sind relativ niedrige Konzentrationen, unter 2 ist physiologisch. Wir haben gesehen, dass sukzessive mit höherer Hämoglobinkonzentration, freien Hämoglobinkonzentration die Rate an Kidigo Grad 3 akuten Nierenversagen steigt. Sie sind super kranke Patienten gewesen, das sind die Raten hoch, aber wir haben hier eine Kinetik. Und wenn man das Ganze noch mit multivariablen Analysen durchrechnet, dann hat man halt die üblichen Risikofaktoren rausgefunden, wie das Alter, chronische Nierenerkrankungen, den Piep, Schock oder auch halt freies Hämoglobin als unabhängiger Risikofaktor. Ja. Ist eine retrospektive Arbeit, keine Frage, aber es lohnt sich vielleicht einmal da reinzugucken und beziehungsweise nicht reinzugucken, sondern weiter in dem Thema zu bleiben, in der prospektiven Arbeit. Und wenn man dann nochmal einen extra Loop macht und sich das Haptoglobin anguckt und schaut, okay, wir trennen die Gruppen mal auch nach mit einer Sensitivitäts-Spezifitätsanalyse, dann ist es eigentlich egal, wie hoch das Hämoglobin ist, solange wir unser Haptoglobin in einem Cut-off-Wert haben, der deutlich über dem physiologischen Wert ist. Aber dann entsteht ist die Chance, dass Nierenversagen entsteht, sehr gering. Aber wenn dieser Cut-off-Wert unterschritten wird, dann ist das Risiko 9-mal höher als im Vergleich zu denen, die wir als Referenz gesetzt haben mit dem niedrigen Hämoglobin. Also das ist schon etwas interessant. Wir haben allerdings, sind das hier auch super normale Werte. Haptoglobin ist ein Akutphaseprotein. Das war bei diesen Patienten dann offenbar hochreguliert. Aber möglicherweise bietet es Potenzial für eine Therapie. Also Fazit. Intravasalkatheter sind sehr häufig mit Thrombosen assoziiert. Bei der Hämolyse entsteht zellfreies Hämoglobin und es verursacht eine Vasokonstriktion und ist mit einer Nierenschädigung assoziiert. Inhalatives NO kann die mit dem zellfreien Hämoglobin assoziierte Vasokonstriktion aufheben. Und möglicherweise kann man auch mit Haptoglobin in der Zukunft arbeiten und diese Vasokonstriktion, die durch zellfreies Hämoglobin verursacht wird, beziehungsweise vor allem den Nierenschaden, der doch sehr, sehr outcome-relevant ist, verhindern. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Wir haben auch kein schönes Schloss.